Materials World, der Podcast des ZFM.
Ich heiße Philipp Clement und mich fasziniert es, neue Dinge zu finden und damit die Welt ein Stück besser zu machen.
Ich heiße Sangam Chatterjee und mich fasziniert es, Experimente zu machen, die als unmöglich gelten.
Hallo und willkommen zum Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Heute geht es um Licht und zwar die Herausforderung, effizient und nachhaltig weißes Licht zu erzeugen. Das hört sich zunächst einfach an, denken wir etwa an die gute alte Glühbirne. Doch die ist energietechnisch out, erzeugt mehr Wärme als Licht. Und wenn wir auf den Computerbildschirm schauen, dann wird Weiß eben aus den Farben Rot, Grün und Blau erzeugt. Einer Mischung der Farben bzw. physikalisch gesehen Überlagerungen ihrer Wellenlängen. Doch es geht auch anders. Direkt in Weiß und darüber sprechen wir mit Dr. Philipp Clement, Postdoc am Ersten Physikalischen Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen. Hallo.
Guten Tag.
Und Professor Dr. Sangam Chatterjee, Professor am Ersten Physikalischen Institut der JLU. Hallo.
Guten Tag.
Und ich bin Martin Schäfer und führe durch den Podcast. Doch zunächst haben wir wie immer etwas mitgebracht, ein Geräusch, das mit dem Ganzen irgendwie was zu tun hat. Genau, das war kurz und knapp, Herr Chatterjee. Um was handelt es sich da?
Ja, einige von den Zuhörern älterer Bauart wie meiner oder Ihrer haben das vielleicht erkannt, das war das Geräusch des Photon-Torpedos aus Star Trek, der originalen Serie. Und das haben wir mitgebracht, weil es das Geräusch, kein Geräusch, schon gab.
Genau, Sie schmunzeln.
Licht hat die dumme Angewohnheit, keine Geräusche zu erzeugen, während es propagiert, also während es sich ausbreitet und im Weltraum schon gar nicht. Nichtsdestotrotz werden die Kenner anmerken, diese Photonentorpedos funktionierten ja auch in Atmosphäre, würden aber trotzdem als Licht keine Geräusche hinterlassen. Mhm. Licht ist leise, Sie können das gerne selber probieren, wenn Sie in den Keller gehen und Angst haben, weil es leise und dunkel ist, schalten Sie das Licht an, Sie werden nur noch Angst haben, weil es leise und alleine ist, aber nicht mehr dunkel. Das heißt, man sieht dann, aber man hört nichts anderes.
Mhm. Im Vorgespräch haben Sie ja gesagt, dieser Ton hat gleich zwei Fehler in einem. Was sind die zwei Fehler?
Ja, das waren die beiden Fehler. Also Sie haben den Fehler, dass Licht keinen Ton macht und dass Sie im Weltraum nichts hören können.
Genau.
Das ist ein klassischer Anschauungsversuch. Wir bauen in Vorlesungen immer eine Klingel ins Vakuum. Das heißt, wir bauen sie unter eine Glaskuppel. Dann klingelt sie und wenn Sie dann die Luft raussaugen oder das Vakuum einfüllen, dann bekommen Sie eben keine Tonübertragung mehr. Mhm. Sie brauchen also immer ein Medium, um Töne zu übertragen. Mhm. Und Licht geht auch durch Vakuum und auch durch Luft.
Gehen wir zu Ihrem Kollegen, Herr Clement. Was verbindet das mit Ihrer Forschung?
Bei meiner Forschung dreht sich alles darum, Materialien mit Licht zu untersuchen und Materialien so zu designen, dass sie weißes Licht erzeugen. Das heißt, wir suchen ein Material, das sich für Beleuchtungsanwendungen eignet und dessen Beleuchtungsfarbe wir als angenehm empfinden.
Weißes Licht ist ja jetzt nichts Neues. Nach was suchen Sie konkret?
Genau, also weißes Licht ist um uns herum alltäglich, also jeder verwendet es. Es hat eine sehr große Bedeutung für unseren Energieverbrauch weltweit. Typischerweise gibt es heute zwei Arten, wie wir weißes Licht erzeugen. Eigentlich drei, die Glühbirne lassen wir mal außen vor, die ist eigentlich jetzt schon outdated und finden wir kaum noch. Aber dann gibt es halt LEDs und entweder, wie Sie im Intro schon gesagt haben, haben wir die Möglichkeit, drei Farben zu mischen, Rot, Grün und Blau, wie das in einem Fernseher passiert oder in einem Display. Das empfinden wir als weißes Licht. Oder wir nehmen eine ultraviolette LED und bringen dort einen Phosphor auf, der dann weiß leuchtet. Das funktioniert alles und das ist vom Farbeindruck her okay, aber dadurch, dass wir mehrere Prozesse miteinander koppeln, wird es komplex und in jedem Prozess verlieren wir aufgrund der endlichen Effizienz einen gewissen Teil Energie. Und jetzt ist es die Herausforderung, ein Material zu finden, was direkt dieses weiße Licht erzeugt und was möglichst mit einer hohen Effizienz aus dem Strom, den wir reingeben, weißes Licht erzeugt.
Genau, und da haben Sie jetzt eine Entdeckung gemacht. Um was geht es da?
Wir beschäftigen uns mit den sogenannten organisch-anorganischen Perovskiten. Das ist ein Mischkristall, der zum einen aus einem organischen Teil besteht. Das ist jetzt hier in unserem Fall Benzylammonium. Und der andere Teil ist anorganisch und das ist in unserem Fall ein Bismutchlorid. Und wir haben uns angeschaut, wie sich die Farbtemperatur dieses Stoffs ändert, ob das Licht kaltweiß oder warmweiß ist, dass es aussendet, wenn wir die Schichtdicke verändern. Und dabei haben wir ganz unerwartet gefunden, dass sich eben diese Farbtemperatur verändert.
Mhm. Aber der erste Schritt ist ja, dass Sie dieses Perovskit zum Leuchten bringen. Wie bringen Sie das denn zum Leuchten?
Wir im Labor bringen das mit Lasern zum Leuchten. Ja, wir nehmen einen Laser. Können Sie sich vorstellen, wie der Laserpointer, den Sie haben, nur ein bisschen größer, ein bisschen lauter und mit ein bisschen mehr Energie. Und damit bestrahlen wir das Material. Und dann wird dieses Laserlicht, das wir einstrahlen, in weißes Licht umgewandelt. Und das schauen wir uns an.
Und da haben Sie eine Entdeckung gemacht?
Genau, und das schauen wir uns an. Und wenn das über den ganzen Spektralbereich leuchtet, mit verschiedenen Wellenlängen, dann empfinden wir das weiß. Und jetzt haben wir uns dieses Material hergenommen in verschiedenen Dicken, haben uns dieses Emissionsspektrum angeschaut, wie es später auch in der Beleuchtungsanwendung dann auftreten würde und haben gesehen, dass sich dieses Spektrum ganz stark ändert, je nachdem, wie dick unser Kristall ist.
Herr Chatterjee, was ist das wissenschaftlich Spannende und Neue daran?
Also erstmal sind diese Perovskite per se sehr alt. Und wenn Sie mit einem Chemiker reden, der wird mit uns allen schimpfen, weil das keine Perovskite sind, sondern von Perovskiten abgeleitete Strukturen, die sehr ähnlich sind. Die haben aber gewisse Eigenschaften, die die strukturell interessant machen. Es ist in letzter Zeit viel über das MAPI, das ist ein Bleijodid-Perovskit, geredet worden, weil es die tollste, aber dafür schnellste kaputtgehende Solarzelle der Welt ist, die sich quasi unter Beleuchtung zersetzt. Und wir haben uns diese Klasse von Materialien zusammen mit einer netten jungen Kollegin aus Marburg angeschaut, die die in sehr reiner Qualität herstellt, sodass wir da Struktureigenschaftsbeziehungen herstellen können. Und das Besondere an diesen Perovskiten, die wir da von Johanna Heine bekommen haben, ist, dass das im Prinzip Schichtstrukturen sind. Wenn Sie so wollen, eine Art Prinzregententorte oder auch ein Telefonbuch, wo Sie sehr, sehr viele Lagen aus verschiedenen Materialien übereinander bauen. Das ist jetzt auch noch nichts Neues, aber was das Besondere an unserer Struktur ist, diese Lagen sind keine Seiten wie in einem Buch, sondern das sind Fäden. Sie können sich das also vorstellen wie ein Kamm aus Gummibändern, die geordnet nebeneinander, aber dann in Schichten halten. Und Philipp hatte die im Endeffekt dankbare, aber nicht ganz unaufwendige Aufgabe, das in dünne Schichten zu separieren. Das hat er mechanisch gemacht. Das ist das sogenannte Exfolieren, auch als Scotch Tape Method oder Tesafilm Methode bekannt. Man nimmt da einen etwas besseren haftenden Film, wo sie dann diese Kristalle, die einzelnen Seiten aus einem Buch einzeln abziehen können. Das ist wie Fingernattnass machen und umblättern, nur in elegant. Und dann haben sie diese Lage von nebeneinander liegenden Gummibändern. Und die erlauben so viel Freiheit in Beweglichkeit, dass wenn sie die anregen, also sprich, wenn sie Energie reinbringen auf irgendeine Form, wie im Labor mit Licht, später dann elektronisch, können die sich verformen. Und diese Verformung, können Sie sich denken, ist unregelmäßig und die führt dazu, dass Sie ganz viele unterschiedliche Umgebungen haben. Das führt dazu, dass Sie ein sehr breites Emissionsspektrum kriegen, weil diese einzelnen Anregungen sich selbst ihre Umgebung schaffen und in dieser Umgebung dann weiß leuchten können. Sodass Sie quasi ein Material haben, wo Sie direkt, wenn Sie es schaffen, das, die Energie an die richtige Stelle zu bringen, was noch eine Herausforderung ist, eben direkt Elektrolumineszenz kriegen sollten. Das ist der Charme an dem Ganzen.
Genau, Herr Clement, machen wir mal einen weiten Sprung nach vorne in die Zukunft. Was ist denn technisch interessant daran? Also zu was könnte das führen?
Ganz konkret könnte das ein Material sein, das wir später für unsere Raumbeleuchtung nutzen. Also das als funktionales Material in der Leuchtdiode eingebracht wird und dann über uns an der Decke hängt. Oder auch, dass in Displays verwendet wird. In unserem Fernseher, in unserem Handy, überall, wo wir ein Display haben, wo jetzt LEDs für die weiße Hintergrundbeleuchtung drin sind, stattdessen dieses Material drin ist. Mhm. Das würde dann im Idealfall die Effizienz der Geräte steigern und würde den Energieverbrauch senken.
Mhm. Ein Punkt kommt ja noch hinzu, also Farbtemperatur spielt ja auch eine Rolle beim Wohlbefinden oder auch im Tagesrhythmus von uns allen. Ne?
Genau, also es ist ja so, der Körper möchte zu unterschiedlichen Tageszeiten eine unterschiedliche Farbtemperatur haben. Mhm. Morgens möchten wir eher ein kaltweißes Licht, damit wir wach werden, wenn wir aufstehen. Abends empfinden wir ein warmweißes Licht als angenehm, weil wir dann müde werden und ins Bett gehen wollen. Genauso, wenn man im Bad vor dem Spiegel steht, ist eine kaltweiße Beleuchtung nicht sehr schmeichelhaft. Mhm. Da möchte man auch eine warmweiße Beleuchtung haben. Und das Besondere ist jetzt, normalerweise kann man mit einem Material immer nur eine Farbtemperatur erzeugen. Mhm. Aber jetzt mit dem Material, was wir gefunden haben und was das wirklich Neue daran ist, dass wir diese Farbtemperatur auch einstellen können, ohne das Material zu wechseln. Mhm. Und wir erwarten, dass der Prozess gleichbleibend effizient ist.
Das heißt erstmal, ich nehme da mal mit, weiß ist nicht gleich weiß.
Genau.
Da lässt sich was regulieren. Die Schichtabfolge spielt eine Rolle, aber jetzt müssen Sie uns noch verraten, oder die Schichtdicken, wie Sie denn das regulieren, so Schichtdicken in diesem doch eher festen Material?
Also Sie können sich das vorstellen wie ein Stapel Papier. Und hier mit unseren Methoden ist es möglich, dort einzelne Papierblätter von diesem Stapel herunterzunehmen und so unterschiedliche Dicken zu erzeugen. Das ist jetzt erstmal auf Labormaßstab, in der funktioniert das alles von Hand. Später macht man das über die entsprechende Herstellungsmethode. Und je nachdem, wie dick jetzt unser Papierstapel ist, haben wir eine unterschiedliche Farbtemperatur in der Emission.
Also ich dachte, durch so eine Art Quellvorgang oder so, dass man da Schichtdicken modifiziert.
Nee, das geht hier im Moment nicht. Müssen wir mal drüber nachdenken, aber in der Art von Materialien ist das typischerweise nicht. Das heißt, die Dicke bestimmt die Farbtemperatur. Mhm. Es ist schon so, dass Sie quasi für eine Farbtemperatur eine bestimmte Schichtdicke haben wollen. Man kann das natürlich lokal gradientenhaft aufbringen. Das ist, wenn Sie jetzt bei einer Neonröhre ist das schwierig. Ne? Die alte LED ist die Neonröhre. Da haben Sie innen ein UV-Plasma und dann einen Phosphor und der Phosphor bestimmt die Farbe. Mhm. Und bei einer LED finden Sie ja mittlerweile LEDs, die warmweiß und kaltweiß können. Die haben dann zwei LEDs da drin, eine warmweiße und eine kaltweiße. Und zur Belohnung können Sie noch jede Überlagerung der beiden einstellen. Das ist sicherlich mit unserem Material auch denkbar. Der wesentliche Charme ist, bei uns wäre das eben nur eine Dickenvariation und keine Materialvariation. Mhm. Was durchaus in der Technik der Herstellung nochmal einen Unterschied macht.
Wo stehen wir jetzt bei Ihrem Forschungsprojekt?
Also die Entdeckung ist publiziert und ist jetzt bekannt und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir weiter versuchen zu verstehen, wie dieser Prozess funktioniert. Wir haben dann ein paar Vermutungen, was es sein könnte. Eben diese strukturelle Änderung, die Sangam eben schon besprochen hat. Und jetzt sind wir daran, das wirklich zu verstehen, wie dieser Prozess funktioniert, weil das eben noch nicht bekannt ist. Und parallel versuchen wir dann daraus schon mal unsere ersten Bauelemente zu bauen. Also wirklich mal so eine Art LED daraus zu bauen, die auch schon leuchtet, um eben zu zeigen, dass das auch für die Anwendbarkeit realisierbar ist.
Das heißt, die wäre dann mit Strom betrieben, ne? Also nicht
ganz
mit
genau.
Laser, sondern halt
genau.
Mit, okay. Und einen Prototypen haben Sie dann schon, Herr Clement?
Den bauen wir gerade.
Den bauen Sie gerade. Sie haben eine Hypothese, wieso das funktioniert, wie das funktioniert. Was ist denn gerade konkret die gängige Hypothese?
Also unsere Vermutung ist, dass wir hatten eben diese Gummibänder und wenn wir das Material beleuchten, dann verzerren sich diese Gummibänder und zwar an jedem Punkt im Kristall etwas unterschiedlich. Und unsere Vermutung ist, dass sich dieses Verzerren ändert, je nachdem wie dick dieser Kristall ist. Also dass das durchaus einen Unterschied macht, wie sich das einzelne Gummiband jetzt verformt, je nachdem was noch außen um das Gummiband herum ist, ob da jetzt nur Luft ist oder ob dann da noch ganz viele andere Gummibänder kommen. Das ist konkret unsere Vermutung.
Ich habe gelernt, der Begriff der Effizienz spielt eine große Rolle. Also was würden Sie von dem neuen Prinzip und vielleicht auch Device erwarten?
Also was ich sagen kann, ist, die LEDs werden immer, immer, immer effizienter und die Phosphore werden immer, immer, immer effizienter. So ein guter Phosphor hat eine Effizienz von 90x%. Das heißt, sie verlieren da ein Zehntel. Und eine LED hat eine Effizienz von weiß ich nicht genau. wir verlieren dieses letzte Zehntel nicht mehr, ja, weil wir den Phosphorschritt nicht mehr brauchen. Diese Phosphore, die unsere Kollegen aus der typischerweise organischen Chemie da in den letzten Jahren entwickelt haben, die sind schon phänomenal gut. Das haben sie nicht mehr. Sie haben noch einen anderen Vorteil, der ist erstmal nicht ganz offensichtlich, bis sie versuchen, aus einer LED einen Blitz zu machen. Das machen ja viele Leute. Die meisten von ihnen werden mehrere LEDs besitzen. Diese Phosphore sind im Allgemeinfall relativ langsam, sodass sie, wenn sie einen Kamerablitz haben, das Problem haben, dass diese Phosphore zu langsam sind, aber natürlich viel effizienter als eine alte, gute Blitzlampe, die ja dann verbrannt ist. Aber sie haben auch noch das Problem, dadurch, dass die unterschiedlich schnelle Anschwingzeiten haben, die verschiedenen Phosphore, dass sie, wenn sie einen Blitz bauen, während ihrer Aufnahme unterschiedliche Farbeindrücke haben. Das ist ein technologisch relativ großes Problem, über das sich fast keiner Gedanken macht.
Also Sie sprechen das Smartphone an.
Beim Smartphone, die normalen Blitze in ordentlichen Kameras werden auch irgendwann durch LEDs abgelöst werden, weil sie einfach so viel energieeffizienter sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diese Einwegkameras erinnern, die es gab in den letzten Zeigezügen des 35mm Films. Die Blitze sind recycelt worden, nicht die Kamera. Mhm. Der Blitz war so teuer, dass es sich gelohnt hat, den Blitz in ein neues Gehäuse einzubauen. Das ist, was man normalerweise nicht erwartet. Mhm. Ja, die Linse ist ein Pfennigartikel, der Blitz nicht. So, dass Blitze tatsächlich eine Anwendung der Beleuchtung sind, wo sie sehr schnell sehr viel Licht brauchen. Und das ist mit Phosphoren schwierig. Und da wir den Phosphorschritt los sind, haben wir da sicherlich den Zeitvorteil. Das ist jetzt keine 0815-Anwendung. Das wird wichtig, wenn Sie Richtung Gamer-Anwendungen denken, wo schnelle Bildwiederholraten sicherlich auch gefragt sind. Das ist auch wichtig, wenn Sie Richtung Kino denken. Ne? In so einem Kinoprojektor ist heutzutage ein lasergetriebener Phosphor drin. Der muss halt auch schnell sein. Das heißt, wenn Sie da einen elektrolumineszenten Device nehmen können, ist das sicherlich auch nicht so schlecht. Mhm. Auch die neuen Hightech-Autoscheinwerfer, da sieht man das Nachleuchten teilweise auch. Wenn Sie mal auf so einen aktiven Matrix-Scheinwerfer im Straßenverkehr achten, die gehen langsam aus. Mhm. Also das sind dann schon Zeiten, die man sogar mit dem Auge sieht. Und das haben Sie halt in unserem Fall nicht.
Also wenn wir jetzt so viel über mögliche Anwendungen gesprochen haben, wo stehen wir denn jetzt mit Ihrer Forschung oder wo stehen Sie als Physiker quasi in dieser ganzen Kette?
Ganz
von der Grundlagenforschung bis dann zum Produkt, bis zum Kinoprojektor, bis zum Smartphone. Also wo sind Sie oder wo verorten Sie sich?
Wir machen logischerweise. Wir machen Grundlagenforschung. Mhm. Also ich habe mich irgendwann mal gezielt dafür entschieden, Dinge verstehen zu wollen. Durchaus auch zu wissen, warum ich sie verstehen will und auch der nächsten Evolutionsstufe sozusagen an die Hand geben zu können, warum sie sich vielleicht mit diesem oder jenem Effektmaterial, Konzeptansatz beschäftigen sollten oder ich das Anwendungspotenzial in meiner Forschung sehen will, aber mich interessieren eigentlich auch ganz fundamentale Fragestellungen.
Gut, Herr Chatterjee, Sie sind Physikprofessor und Grundlagenforscher. Für die Clemens, Sie sind Postdoc. Sehen Sie jetzt Ihr Projekt als eines, was sozusagen erforscht wird und dann gehen Sie zum nächsten Projekt, zum nächsten Aspekt? Oder ist in Ihrem Karriereweg auch vorgezeichnet, dass Sie vielleicht in die Industrie wechseln und dann zum Beispiel an solchen Thematiken arbeiten?
Die Arbeiten, die wir bis jetzt gemacht haben oder die, ja, die während meiner Promotion stattgefunden haben, das ist so der erste Schritt eigentlich in dieser ganzen Kette, die wir eben aufgezeigt haben. Weil jetzt existiert das Material zum ersten Mal und jetzt ist auch zum ersten Mal dieser Effekt überhaupt bekannt. Und jetzt bin ich Postdoc und da beschäftige ich mich damit, meine Arbeiten weiterzuführen. Und das bedeutet ganz konkret, es ist letztlich so interessant, was wir dort gefunden haben, dass es sich lohnt, weiter auf diesem Thema zu arbeiten, weiter auf diesem Thema zu forschen. Und das bedeutet als nächstes, zu zeigen, dass es geht. Ich möchte ja nicht nur behaupten, dass ich etwas tun kann, sondern ich möchte auch zeigen, dass ich das tun kann. Und dann an dem Punkt, wo man gezeigt hat, dass etwas wirklich funktioniert und dass es auch gut funktioniert, Stichwort mit einer hohen Effizienz oder auch mit einer angenehmen Farbtemperatur. Mhm. Das ist typischerweise der Punkt, wo das für die Industrie interessant werden kann. Das Schöne an meiner Position ist, dass ich mich weiter mit einem vielversprechenden Thema beschäftigen kann, dass mir aber alle Wege offen stehen. Das heißt, an dem jetzigen Punkt treibe ich mein Projekt, mein Thema weiter voran und habe die Möglichkeit, sowohl an der Universität zu bleiben, das in Forschungsprojekten weiter zu verfolgen oder aber auch mit meiner Expertise in die Industrie zu wechseln. Das ist eine sehr schöne Sache, weil beide Zweige interessant sind und bleiben.
Also ich glaube, das ist was man nicht stark genug betonen kann, wenn man über die Rolle der Physik oder auch der Naturwissenschaften im Allgemeinen redet. Es gibt einen echten Arbeitsmarkt für Akademiker in den Naturwissenschaften. Akademie ist sicherlich immer interessant, wobei die Attraktivität der Industrie im Moment einfach sehr groß ist. Ja, also es ist ein Bedarf in der Industrie da.
Genau, Herr Chatterjee, was so ein Professor macht, ich denke, landläufig weiß man das ganz genau, er macht sich schlaue Gedanken. Was so ein Postdoc macht, das ist vielleicht nicht so ganz klar. Deswegen, Herr Clement, wie sieht denn da so Ihr Arbeitsalltag aus? Wann gehen Sie denn ins Büro oder ins Labor und schalten Sie zuerst den Computer ein oder ein Experiment? Also was machen Sie konkret?
Ich bin jetzt natürlich so zwischen diesen beiden Welten, also zwischen dem Doktoranden. Zu der Zeit steht man sehr, sehr viel im Labor, experimentiert sehr viel und sagen wir mal, der kleinere Teil findet eigentlich am Computer statt. Als Postdoc ändert sich das dann, weil man hat zum ersten Mal auch eigene Studenten oder eigene Doktoranden, die jetzt für einen selbst im Labor stehen. Und meine Aufgabe ist es dann eben, meine Expertise, meine Fähigkeiten an die weiterzugeben, dass die auch dieses praktische Wissen und dieses Experimentieren im Labor lernen. Und meine Arbeit ist dann zunehmend mehr, meine Ergebnisse in wissenschaftliche Artikel zu verfassen, diese zu veröffentlichen. Früher war mein häufigstes Werkzeug eigentlich die Visitenkarte, weil ich mit der immer geschaut habe, wo sich denn der Laser gerade im Experiment befindet, weil das so ein schöner weißer Schirm ist. Und ich denke mal, Sangams Werkzeug ist auch die Visitenkarte.
Also es ist sicherlich so, mein Postdoc-Alltag ist the best of both worlds. Als Professor, ja, ich wünschte, ich würde den ganzen Tag schlaue Gedanken machen. Das macht man dann meistens nachts, weil tagsüber macht man tatsächlich das Alltagsgeschäft. Man steht viel zu selten im Labor. Es ist schon so, dass Sie als Professor relativ viel administrative Aufgaben haben.
Klar.
Den ganzen Gerätepark, den wir hier haben, verwalten, finanzieren müssen. Das geht sicherlich auch nur durch industrienahe Forschung und Großforschungsprojekte und auch dank des ZFMs, auf das wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Und als Postdoc hat man aus meiner Sicht, in Retrospektive, der ich nur eine relativ kurze Postdoc-Phase hatte, eigentlich die schönste Zeit, weil man kann noch so viel machen, wie man möchte, und zwar überall. Dem Chef, ergo mir, ist im Zweifelsfall nur wichtig, dass der Durchsatz stimmt, dass genügend wissenschaftliche Ergebnisse rauskommen und wir Veröffentlichungen schreiben. Und das ist auch das, was für Philipp in seiner Karriere wichtig ist, weil unsere Währung ist Veröffentlichung, seines Patente, wenn Sie industrienah denken.
Philipp Clement, welche Rolle spielt das ZFM, das Zentrum für Materialforschung hier an der Justus-Liebig-Universität, in Ihren Forschungsarbeiten?
Für mich war das ZFM ganz zentral, weil als Jungdoktorand wird man da automatisch aufgenommen und hat dann die Möglichkeit, für seine eigenen Forschungsarbeiten die Geräte anderer Arbeitsgruppen zu nutzen. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Experiment für sinnvoll halte und es machen möchte, kann ich durch das ZFM ganz zwanglos an eine andere Arbeitsgruppe herantreten und darf dann deren Gerätschaften benutzen, um meine Experimente zu machen. Und das alles ohne vorher einen Antrag zu schreiben oder das großartig zu begründen.
Herr Chatterjee, war das vor dem ZFM anders?
Na ja, gut, vor dem ZFM kann ich mich zu Gießen nicht qualifiziert äußern, weil ich in das ZFM hineingeboren wurde, wenn Sie das sagen wollen, und tatsächlich das auch in Absprache mit dem ZFM passiert ist, dass ich hier die optische Spektroskopie als Forschung angesiedelt habe. Das war so eine ganz bewusste Stärkung des ZFMs und das Einbringen einer neuen Methode, die hier noch nicht etabliert war, um den Fuhrpark, den wir hier vorhalten und ganz wichtig auch verwalten dank des ZFMs, und das ist, glaube ich, für mich als Professor einer der Hauptvorteile dieses ZFMs, wir haben eine administrative und organisatorische Plattform. Wir haben mit den beiden Geschäftsführern am ZFM sehr viel organisatorische Hilfe, das ist vorhin ja schon angeklungen, mit den Aufgabenverteilungen. Und das, was Philipp gesagt hat, ist einerseits sehr schön, dass es da ein niederschwelliges organisatorischen Zugang gibt, aber der muss auch sichergestellt werden. Und das passiert durch die dort angesiedelte, vor allen Dingen personelle Infrastruktur, was aber auch sehr nett ist, wenn man an kooperative Forschungsvorhaben, alle reden über Exzellenzstrategie, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und ähnliche Dinge. Sie wissen vielleicht, dass wir einen Forschungsbau bekommen, und ich glaube, die Kollegen Thomas Leichtweiß und Martin Güngerich, die da sehr viel Arbeit im Hintergrund leisten, ohne die wären viele dieser Initiativen und auch angedachten Dual-Degree-Programme auf Studierendenseite, die es gibt und die auch weiter ausgebaut werden im Zuge der internationalen Mobilität, gar nicht möglich. Sodass wir da von Seiten der Universität über das ZFM sehr viel organisatorische Hilfestellung bekommen, die sehr viel ermöglicht, was ohne diese zugegebenermaßen verhältnismäßig kleine, aber dafür umso wichtigere Infrastruktur gar nicht möglich wäre.
Und gehen wir nochmal konkret zum Thema weißes Licht zurück. Was ist für Sie persönlich spannend daran?
Und das Spannende an dieser Weißlichterzeugung und an der Forschung von weißem Licht ist es eben, dass wir dort neue Materialien finden und neue Materialien auch gezielt so gestalten, dass wir sie direkt in eine Anwendung überführen können. Also ich erforsche keinen abstrakten Effekt, der vielleicht mal für irgendwas gut sein könnte, sondern wir haben wirklich ganz gezielt eine Anwendung im Kopf und können uns das schon in der Lampe vorstellen. Das ist, was es für mich spannend macht und was mich daran fasziniert.
Gut. Vielen Dank. Zum Ausklang des Podcasts formulieren wir häufig Wünsche, was wir gerne erfinden wollten. Jetzt haben Sie einen Wunsch frei, Herr Clement, Herr Chatterjee. Was würden Sie gerne als Materialwissenschaftler erfinden oder was fehlt in dieser Welt?
Ich würde gar nicht ein konkretes Material erfinden, sondern ich würde den Universalübersetzer erfinden, der es uns leichter macht, uns gegenseitig zu verstehen, sogar in einer Sprache. So dass wir barrierefrei miteinander kommunizieren können und jederzeit wissen, was der andere meint.
Okay. Der Universalübersetzer ist was sehr Schönes, weil selbst zwischen zwei sehr benachbarten Disziplinen wie der physikalischen Chemie und der Festkörperphysik oder den festkörperphysikalischen Chemikern, wir verstehen uns nicht. Wir nennen Effekte anders und selbst da bedarf es eines Doppelübersetzers. Das dauert Jahre, bis sie sich verstehen. Nein, mein Vorschlag ist konkreter, aber abstrakter. Was ich ganz gerne hätte, ist das gravitationsfreie Gebiet, das mitnehmbar ist, wo man Sachen hinlegen kann. Und die liegen dann da, immer. Die sind relativ zu einem wie ein Bauchladen direkt vor einem. Man muss es nicht tragen. Da kann man Dinge hinlegen. Vielleicht auch noch mit dem TARDIS oder Hermione's Handtasche-Feature. Sie können da große Sachen reinlegen und it's bigger on the inside. Und Sie können die dann rausholen. Das ist sehr praktisch für vielerlei Hinsicht, wenn Sie Experimente machen. Sie suchen weniger und wenn dann nur in einem Ort.
Wie groß ist der Bauchladen?
Von außen am besten nur ein A4-Blatt. Von innen, naja, es gibt immer wieder verschiedene Konzepte. Ich schätze ja auch das Känguru von Marc-Uwe Kling sehr. Der Beutel scheint auch relativ groß. Man kann da vielleicht auch mal ein Auto reinstellen.
Gut, vielen Dank. Da bin ich gespannt, was die Zukunft bringt.
Das nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ist eher Utopie als ein reales.
Aber wünschen darf man sich das.
Natürlich, selbstverständlich. Ja, das war unser Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Ich bedanke mich bei unseren Gästen. Philipp Clement, Postdoc am Ersten Physikalischen Institut. Viel Erfolg bei Ihren Projekten.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Und Professor Dr. Sangam Chatterjee, Professor in der Ersten Physik. Viel Erfolg für Ihre Forschung.
Vielen Dank.
Unseren Podcast findet ihr auf der Homepage des ZFM unter www.uni-gießen.de/zfm oder auf verschiedenen Podcast-Plattformen im Internet, etwa Spotify und auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Gießen. Natürlich sind wir interessiert an euren Kommentaren. Feedback gerne an die Adresse, an die E-Mail-Adresse info@lama.uni-gießen.de. So danke ich fürs Zuhören und dranbleiben. An den Mikrofonen verabschieden sich Martin Schäfer,
Philipp Clement,
Sangam Chatterjee
und an der Technik
Martin Güngerich.
Vielen Dank.
Materials World, der Podcast des ZFM.